Auf so etwas will Integrationspolitik bei den Zugewanderten hinaus. Auf eine solche Bewusstseins- und Willensleistung . Und das ist wieder eine interessante Botschaft des Staates über das Verhältnis, das mit Nation vorliegt. Man merkt an solchen integrationspolitischen Anstrengungen, dass man es hierzulande mit einer Herrschaft zu tun hat, die will nicht einfach nackt als Herrschaft gelten. Die will nicht einfach bei den Untertanen als Herrschaft gelten, der man gehorcht, weil man ihr gehorchen muss. Die will, sonst wären solche integrationspolitischen Anstrengungen gar nicht erklärlich, schon durch den Willen der Untertanen, durch ihr freies Nachdenken und Wollen getragen sein. Das ist die eine Seite. Die will als Willen der Leute getragen sein, aber andererseits durch einen Willen getragen sein, der ist sehr eigentümlich. Der soll nämlich gar nicht das Freie eines Willens im Sinne einer Berechnung, einer Kalkulation, einer Prüfung an sich haben. Der soll nicht das Verhältnis zwischen Individuum und dem Nationalen aufmachen im Sinne, ja, sagen wir es mal wirklich bloß in diesem Blöden, was muss ich hier und wozu bringe ich es hier? Offensichtlich halten Politiker dieses Berechnende, dieses Kalkulierende, dieses verständige Verhältnis zur Nation für eine gar nicht zuverlässige Zustimmung zu dem, was eine Nation von ihren Leuten will. Es ist so, als ob Integrationspolitiker mal klarstellen wollen, wie ein funktionierendes Volksbewusstsein geht. Es darf nicht davon abhängig sein, dass es die Folge alltäglicher guter Erfahrungen mit Land und Leuten ist. Das muss so etwas sein, so sagen das dann auch solche Politiker wie die Merkel, wie eine Wertentscheidung vor jeder praktischen Befasstheit mit dieser Nation. Und zwar mit der gewünschten geistigen Eigenschaft, dass diese Anhänglichkeit dann durch all diese alltäglichen Erfahrungen mit Land und Leuten nicht mehr zu erschüttern ist. Auf sowas ist da die Politik bei den Zugereisten aus. Und will jetzt wirklich so einen volksmäßigen Nationalismus bei denen ernstlich herstellen und auch prüfen und verifizieren, ob er vorliegt. Und da ist es kein Zufall, sondern hat was Notwendiges an sich, dass Integrationspolitik auf die Moral von diesen Menschen losgeht. Das, man achte drauf, wenn diese Integrationsdebatten laufen, immer wieder sowas wie deren Religion im Zentrum kritischer Befassung und Bemühung steht. Deren Familienleben und Familiensitten. Woran liegt das? Das liegt allen Ernstes ein bisschen an der eigentümlichen Denkungsart, die bei Religion und Familie vorliegt. Naja, Religion. Da denkt sich der Mensch und glaubt dann auch ganz fest daran, dass es über ihm einen ganz höchsten Herrn gibt, unergründlich in seinem Ratschluss und so weiter, aber ein Herr allmächtig, den denkt er sich über sich, und die Ungeheuerlichkeit ist, er denkt den nicht nur über sich, sondern auch noch über seinen Staat. Nach dem Willen dieses von ihm geglaubten höchsten Herrn tut ein Gläubiger seine irdischen Pflichten. Doch nicht einfach, weil der Staat sie ihm angeschafft hat, sondern weil es gut, edel und der Weg zum Himmelreich ist. Das ist die Denkungsart eines Gläubigen, eines religiösen Menschen. Schauen wir uns mal die Denkungsart eines Familienmenschen an. Der läuft, da machen übrigens die Zugereisten echt keine Ausnahme, das machen sie alle, diese Familientiere, der läuft mit der einfachen, aber klebrigen Formel durchs Leben: für meine Familie tue ich alles. Alles tue ich nur für meine Familie, aber für meine Familie tue ich auch alles. Der denkt also, sich eine ganz nahe, quasi eingefleischte Gemeinschaftlichkeit mit seinen Familienmenschen da zurecht und behauptet die als den letzten guten Grund für alle irdische Pflichterfüllung, die er so vollbringt. So, und jetzt fällt dem bürgerlichen Staat bei den Fremdlingen an der Stelle ein, dass er richtig gegen diese Einbildung von guten Gründen über ihm, über seinen Geboten, bei guten Gründen über ihm mitzumachen, eifersüchtig werden muss. Jedenfalls bei den Fremdstämmigen wird er da eifersüchtig. Er wirft die Frage auf, wem dienen die eigentlich? Der Staat wittert, der Integrationspolitik betreibende Staat wittert glattweg in diesem idealistischen und höchst intimen schon wieder die Dienerschaft an einem fremden Herrn. Und insofern ist Integrationspolitik ernstlich so etwas wie: bei denen führt der Staat eine Art Kulturkampf zur Unterordnung der Moralität unter die nationalen Gebote, unter die nationalen Gebote als die darüber stehende nationale Sittlichkeit. Da führt er einen Kulturkampf, ja, den er hat er bei seinen Inländern in seiner Geschichte früher auch mal geführt und erfolgreich entschieden. Den hat er nämlich tatsächlich auch schon mal, und so ganz ist er nie zu Ende, aber im Prinzip hat er ihn entschieden, gegen Kirchen, gegen Sippschaften, die haben sich dem Staat als höchstem Herrn unterzuordnen. Da macht sich jetzt wieder der Unterschied Ausländer-Inländer geltend, aber ganz so weit geht er doch nicht. Beim nachwachsenden Rohstoff der Inländer, bei den Kindern, da kennt der Staat diesen Gesichtspunkt nach wie vor auch bei den Inländern. Die okkupiert er für die Volksschule, für die Nationalerziehung. Das überlässt er nicht den Eltern und den Pfaffen. Das macht er gegebenenfalls richtig mit Gewalt geltend gegen diese Eltern, die einfach nicht verstehen, was Nationalerziehung ist und meinen, Lesen, Schreiben, Rechnen und Gedichte auswendig lernen, das kann ich bei mir in meiner Waldorfküche viel besser als die da in der Schule. Die irren sich halt, und dann kommt die Familienfürsorge und holt die Kinder mit Zwang in die Schulpflicht. Also das ist das Feld des Kulturkampfs, um den es da geht. Und die Minimalforderung, die der Staat an der Stelle an die Menschen mit Migrationshintergrund stellt, ist, dass sie gefälligst ihre idealistischen und intimen Denkungsarten einzureihen haben in das, was hierzulande Anerkennung der Meinungsfreiheit heißt. Das ist die Minimalforderung, dass denen klar ist, dass denen klar wird, dass du glaubst, dass du ein Familientier bist. Denk immer dran, das darfst du, weil ich es dir erlaube. Erster Schritt. Das untersteht meiner Lizenz. Zweiter Schritt. Dann ist es aber auch, bitte schön, versteh das und lern das. Dein Glaube, dein Familiensinn ist eine Meinung. Ist erstmal etwas, was nur du hast. Ist was Subjektives, ist was Privates. So ist er von mir lizenziert. So relativiert in seiner Verbindlichkeit darfst du ihn haben. Und bitte vergiss nicht, alle anderen ihren auch. Also stell dich mit deiner Gesinnung von den höchsten guten Gründen, bitte schön, in dieses hierzulande übliche Verhältnis der doppelten Gleichgültigkeit gegenüber anderen Gesinnungen. Die sind genauso gültig wie deine, aber genauso scheißegal wie deine. Dieses sich einreihen in die Meinungsfreiheit, das ist die Minimalforderung von Integrationspolitik. Und an der Stelle muss ich mal schnell einen Exkurs loswerden, weil die gehen mir auf die Nerven. Was da eigentlich passiert, das ist so etwas wie, der Staat macht eine richtig verfassungsschutzmäßige Kontrolle der Gesinnung dieser Leute und betreibt eine echte Politik der geistigen Unterordnung, der Moralität unter seine Oberhoheit. Und dieses doppelt hoheitlich, sagen wir mal, fast gewalttätige Geschäft, das wird jetzt von ein paar intellektuellen Knalltüten, überwiegend weiblichen Geschlechts, mit einer Debatte flankiert, die ist ungeheuerlich. Damit meine ich solche Leute wie diese Hirsi, aber auch diese Alice Schwarzer. Die flankieren dieses verfassungsschutzmäßige Vorgehen des Staates mit Debatten und tun so, als ginge es dabei, bei Integrationspolitik und beim öffentlichen Diskurs über Integration, um so etwas wie die Befreiung der Menschen von religiöser und familiärer Knechtung. Übrigens, wenn man die mal reden hört, kritisieren die nie irgendwas am religiösen Bewusstsein. Die erzählen nichts, dass das eine unkluge Denkungsart ist, sich da so ein, auch noch mit dem eigenen Verstand, so einen höchsten Herrn zurechtzulegen, der einem dann sagt, wo es lang geht. Die kritisieren nie Religion, sondern ganz fremdenfeindlich, bloß immer die Fremde. Islam, ja, das ist nicht gute Religion. Übrigens, Befreiung von familiärer Knechtung, die haben Nerven, diese Weiber, diese Feministinnen da. Die tun glattweg so in diesem integrationspolitischen Diskurs, als wären die Frauenhäuser in Deutschland gegen türkische Männer erfunden worden. Mittlerweile gibt es ein paar mutige türkischstämmige Frauen, die gehen auch dahin, aber erfunden worden sind sie doch gegen die deutschen Krawallos. Und übrigens, ich habe meine Zweifel daran, dass aus dem Koran folgende Sitten in Migrationshaushalten kommen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Sure des Korans steht. Ali, geh nach der Arbeit bei Daimler in die Muckibude, blas dich da auf zum dicken Max, leih dir dann einen schwarzen Mercedes und fahr zu Hause vorbei und zeig deiner Alten mal, wo es lang geht. Machen tun die Arschlöcher das. Aber ich habe den starken Verdacht, das kommt eher aus der hier gelernten Konkurrenzpsychologie als aus dem eifrigen Studium der Suren des Koran. Diese Weiber aber da behaupten glattweg, da käme es her und insofern würden sie in Einheit mit Herrn Schäuble und mit Maria Böhmer einen Beitrag zur Befreiung der Frau machen, wenn sie denen das Wort reden. Raus aus dem Exkurs zurück, was verlangt Integrationspolitik? Die Minimalforderung ist dieses sich einreihen in das Institut der Meinungsfreiheit. Das ist aber wirklich die Minimalforderung. Im Grunde genommen will der Staat ernstlich, dass die Moral der Leute dieses subjektiv sich zurechtgelegte, gebilligte, so gehört es sich, dass diese Moral der Leute dann eben doch nicht im Privatbereich bleibt, sondern zur Legitimation der staatlichen Ordnung und der Nation wird. Darauf ist er eigentlich raus, dass letztlich aus dem Aller und aus der Familie, genauso wie aus der heiligen Dreifaltigkeit und der Familie Deutschland folgt. Da gibt es natürlich wieder einen Unterschied in Sachen Inländer und Ausländer, wie er das betreibt. Bei den Inländern, bei den Erwachsenen jedenfalls, bei den Kindern nicht gleich, aber bei den Erwachsenen geht der Staat im Prinzip davon aus, dass das so funktioniert, dass die den von ihnen geglaubten höchsten guten Gründen schon die gute Begründung für die staatliche Ordnung und die Nation entnehmen. Da wird nicht viel Aufhebens davon gemacht, obwohl wir nähern uns gerade wieder zwei Daten, wo sie einen damit wieder nerven werden, wo dann doch die Politik vor den Fernseher tritt und sagt, alles, wie es hierzulande geregelt ist, geht und steht, hätte schon seine Wurzeln im christlichen Abendland. Ja, das werden wieder die Weihnachtspredigten sein. Aber es hat bei den Inländern gegenüber von der Politik eben den Charakter der Sonntagsrede, des Abrufens von so einem legitimatorischen Bewusstseins und nicht das Verbitterte eines Kampfes darum. Abgerufen wird es aber alle Nase lang mal in solchen Sonntagsreden und unterhalten im doppelten Sinne wird es übrigens auch. Ja. Das wird gepflegt, wirklich im Stile der Unterhaltung. Neulich gab es einen Tatort, der war wieder klasse. Damit man weiß, dass man in diesem Staat an der richtigen Ecke ist, reicht der Titel des Tatorts, der hieß »Wir sind die Guten«. Aber bei diesen Fremdstämmigen da, ist es wirklich so, der Staat will ernstlich da so etwas noch produzieren, dass die Moralität der Menschen zur geistigen Wurzel der Loyalität zur Nation wird. Und das macht manchmal Übergänge ins fast schon Komische. So ernst die Angelegenheit ist, hat sie dann auch manchmal was richtig Komisches. Das ist zum Beispiel diese Sprachkurse. Irgendwie will Integrationspolitik schon daran glauben, dass wenn die Deutsch lernen, der Satz Deutschland ist scheiße nicht mehr geht. Sondern dass man mit der Sprache auch gleich die Liebe zu dem Land mit eingetrichtert bekommt, wo dieses Kauderwelsch geredet wird. Etwas ernster sind solche Bemühungen wie, eigentlich müssten deutsche Hochschulen muslimische Imame erziehen und mit deutscher Akkreditierung versehen, damit sichergestellt ist, erstens, dass sie Deutsch predigen, das muss man sowieso haben, damit man auch zuhören kann, ob sie auch das Richtige sagen in Deutschland. Zweitens aber, dass sie eigentlich aus dem Aller eben die Frau Merkel herleiten. Und wo es dann wieder ein bisschen grotesk wird, das sind diese Geschichten wie Goethe, Schiller, Mozart, Da hat sich übrigens Österreich beschwert. Oder auch dieses beliebte Stadt-Land-Fluss. Also dieser Quatsch, wo sich Nationalisten bebildern, dass sie in Deutschland in einer edlen Kulturgemeinschaft ansässig sind. Das dreht Integrationspolitik richtig dahingehend um, mit sowas müsste man eigentlich deutsche Loyalität herstellen können. Und an sowas könnte man überprüfen, wie deutsch die Fremdstämmigen mittlerweile sind.